Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
In den letzten Wochen haben uns einige von euch geschrieben mit einer immer wiederkehrenden Frage, nämlich der, wie arbeiten eigentlich unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort? Also, wie bewegen sie sich? Wie kommen sie an ihre Infos? Und wo stoßen sie eben auch an ihre Grenzen? Passend dazu war jetzt am Montag der Internationale Tag der Pressefreiheit und die NGO Reporter ohne Grenzen hat in diesem Jahr eine besondere Aktion für die Pressefreiheit in Gaza gestartet. Auch die Taz hatte Sonderseiten dazu und wir nehmen das Ganze jetzt zum Anlass, mit unserem Korrespondenten in Jerusalem zu sprechen über Pressefreiheit in Israel und in Gaza. Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge unseres Auslandspodcasts Fernverbindung. Mein Name ist Judith Poppe und ich freue mich sehr, heute Felix Wellisch begrüßen zu dürfen. Hallo Felix.
Hallo Judith, hi.
Wo erwische ich dich gerade?
Ich sitze am Schreibtisch in Tel Aviv.
Von diesem Schreibtisch aus schreibst du auch für uns regelmäßig über Israel, aber eben auch über Gaza. Du, wie auch alle anderen ausländischen Journalistinnen, könnt nicht nach Gaza reisen seit dem Beginn des Krieges, also seit fast 2 Jahren. Kannst du uns sagen, wie das deine Arbeit verändert, wenn du über ein Gebiet schreibst, in das du nicht reisen kannst? Woher bekommst du deine Infos? Wie machst du das?
Ja, genau. Ich versuche natürlich so viel wie möglich von diesem Schreibtisch wegzukommen, weil der wichtigste Grund, dass ich hier bin, ist natürlich, wohin zu gehen und selber zu sehen, selber mit Leuten zu sprechen. Und die Tatsache, dass wir, dass alle internationalen Reporter seit bald zwei Jahren von Israel nicht nach Gaza gelassen werden, ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn ich sozusagen nicht selbst hinfahren kann, dann muss ich mir natürlich überlegen, worauf kann ich mich sonst berufen? Und die Tatsache, dass ich das ändern muss, ne, dass internationale Journalisten nach Gaza rein können müssen, bedeutet aber natürlich nicht, dass wir andererseits blind wären. Ne? Es gibt natürlich diverse Quellen, diverse Wege, auf denen Informationen aus Gaza herauskommen. Das heißt, solange ich nicht selbst hinkomme, ist meine Aufgabe, anderweitig zu schauen, wie kann ich sicher sein über das, was dort passiert, wie kann ich berichten. Das bedeutet, ich spreche mit möglichst vielen Leuten, ich lese möglichst viele Berichte von internationalen Organisationen, von Menschenrechtsorganisationen, von den Kriegsparteien. Wir schauen uns Satellitenbilder an, wir lesen Recherchen internationaler Medien und dann legt man alles übereinander und schaut, wo kommt man irgendwie auf Übereinstimmungen. Und wenn am Ende ganz viele dieser Quellen das Gleiche sagen, dann kann ich in meiner Berichterstattung eben relativ sicher sein, dass das so stimmt. Und auf der anderen Seite, und das ist unsere wichtigste Quelle, ist die Berichterstattung der palästinensischen Kollegen, ohne die Berichterstattung aus Gaza aktuell gar nicht möglich wäre. Das heißt, ganz viel von der Arbeit besteht auch darin, im Kontakt zu sein mit unseren Mitarbeiterinnen oder mit den Leuten, mit denen wir dort zusammen zu arbeiten und zu fragen, ob sie wohin fahren können, ob sie quasi unsere Augen und Ohren sein können. Dort, wo wir nicht hinkommen.
Jetzt sind seit Kriegsbeginn fast 200 JournalistInnen getötet worden. So zumindest die Zahlen von Reporter ohne Grenzen. Und du hast gesagt, der August war jetzt nochmal besonders schlimm, auch für dich. Wie ist das für dich, zusammenzuarbeiten mit Leuten von vor Ort? Und was hat diesen August jetzt so schlimm gemacht?
Na, ich glaube, der August war einfach, muss man sich anschauen, einer der tödlichsten Monate in diesem Krieg, der ja selber einer der tödlichsten für Journalisten in der jüngeren Geschichte ist. Ich glaube, laut Reporter ohne Grenzen sind es mehr als 200 getötete Journalisten und davon 56 gezielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei diesen es waren vor allem zwei Angriffe im August, werden zwei Sachen deutlich. Einmal gibt es wie Anfang August der Angriff auf Anas al-Sharif, der gezielt einen Journalisten getroffen hat, der gezielt getötet wurde. Und es gibt den Angriff Ende August auf ein Krankenhaus in Khan Yunis, wo nach allem, was wir wissen, ist offensichtlich sowas wie Disziplinlosigkeit in der Armee war. Also wo die Armee selbst sagt, wir wissen nicht genau, auf welcher Ebene dieser Befehl gegeben wurde. Und nach allem, was bekannt ist, war es wohl ein Schütze in einem Panzer, der beschlossen hat, oder der dieses Krankenhaus beschossen hat, zweimal hintereinander beschossen hat, bei dem dann sechs Reporter getötet wurden. Also beides sind für sich Grenzüberschreitungen, die eine quasi von höchster Ebene und die andere ist auf eine Art fast noch beängstigender, weil sie die Bedrohung so uneinschätzbar macht. Und die Tatsache, dass diese Grenzüberschreitungen oft keine Konsequenzen haben, dass Untersuchungen zu keinem Ergebnis kommen und das führt letztlich dazu, dass man eine zunehmende Eskalation beobachten kann, wo keine Konsequenzen gesetzt werden, ist es im Grunde eine Frage der Zeit, bis die nächste rote Linie überschritten wird.
Spürst du, dass diese Grenzüberschreitungen auch eine Rolle spielen? Weil du kannst ja ins Westjordanland reisen, ja. Spürst du, dass da diese Grenzüberschreitung, also dass es sozusagen rüberschwappt oder eine Auswirkung hat, auch da?
Absolut. Also ich glaube, auch ins Westjordanland zu fahren, war immer was, wo man sich überlegt hat, wo fährt man hin. Aber heute ist es auf jeden Fall eine Situation, wo ich und auch andere Kollegen uns sehr gut überlegen, wo wir hinfahren, wie wir uns vorbereiten, wie die Sicherheitslage ist. Und das ist, was man mittlerweile auch oft nicht mehr einschätzen kann. Letzte Woche wurde, glaube ich, ein Team der Deutschen Welle von Soldaten mit Tränengas beschossen. Also die Position eines internationalen Journalisten ist nicht automatisch mehr ein Schutz vor Angriffen.
Ich würde an dieser Stelle gerne trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Einfach weil das so heftig diskutiert wird und weil es auch so eine aufgeheizte Debatte ist, nämlich die darum, ob getötete Journalistinnen vielleicht Hamas-Vertreter waren oder zumindest mit der Hamas auf irgendeine Art und Weise verbunden und im Anschluss daran auch die Frage gestellt wird, wie in Anführungszeichen legitim damit auch ihre Tötung sein könnte. Wie siehst du das?
Also erstmal ist natürlich eines der Riesenprobleme in diesem Krieg, in dem auch beide Seiten extrem mit Propaganda und quasi einen Propagandakrieg führen, dass man viele Sachen einfach nicht sicher weiß. Trotzdem würde ich an dieser Stelle sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob Journalisten in dem Fall Hamas-Sympathien hatten oder selbst ob sie, falls sie vielleicht Mitglied gewesen sein sollten. Solange sie als Journalisten tätig sind und das sich quasi nicht an Kämpfen beteiligen oder militärisch der Hamas nicht nützen, sind sie genauso, darf dieser Schutz trotzdem nicht in Frage gestellt werden. Und deswegen würde ich persönlich, und ich glaube, das ist auch die Meinung der vieler Korrespondenten hier, sich auf diese Debatte gar nicht einzulassen. Journalisten müssen bei ihrer Arbeit geschützt werden, unabhängig von ihrer politischen Haltung.
Journalistinnen in Gaza sind jetzt eine Sache. Ich würde gerne jetzt nochmal auf die Journalistin, also wie dich, in Israel blicken. Ich, wie du weißt, habe ich ja selbst als Korrespondentin in Israel gearbeitet bis 2023. Du bist sozusagen mein Nachfolger und in der Zeit davor hatte ich persönlich das Gefühl, relativ wenig mit Einschränkungen konfrontiert zu sein. Für palästinensische Journalistinnen wird das auch damals oder war es auch damals schon anders. Nichtsdestotrotz möchte ich dich gerne fragen, du hast ja auch schon früher aus Israel berichtet, stellst du fest, dass sich was verschoben hat in Sachen Pressefreiheit für deine eigene Arbeit?
Ja, würde ich, über die Fahrten ins Westjordanland haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich glaube aber auch, in einem viel größeren Maße verändern sich Dinge. Angefangen mit der Tatsache, dass Israel ja massiv abgerutscht ist. Reporter ohne Grenzen veröffentlicht jedes Jahr eine Rangliste der Pressefreiheit, wo Israel mittlerweile auf Platz 112 ist. Ich hatte vor der Aufzeichnung nochmal nachgeguckt. 2008 war es noch Platz 46. Das hat mit ganz verschiedenen Sachen zu tun. Einmal ist es natürlich die steigende Gewalt gegen Reporter, vor allem palästinensische Kollegen, die wir schon besprochen haben. Auf der anderen Seite ist es die zunehmende Einschränkung der Berichterstattung. Da haben wir Razzien, Büroschließungen, das Verbot von katarischen Senders Al Jazeera. Zum anderen ist es die Konsequenzlosigkeit, dass häufig Vergehen gegen Journalisten nicht bestraft werden, keine Konsequenzen folgen. Und auch das, was sich ankündigt, Gesetze, die geplant sind, um israelische Medien einzuschränken, ein Gesetz, das gleiche Gesetz, was gegen Al Jazeera verwendet wird, was sich potenziell auch gegen andere Medien einsetzen lässt. Generell die Tatsache, glaube ich, dass kaum jemand in der aktuellen Regierung noch besonders an einer freien Presse interessiert ist. Punkt.
Felix, wie reagiert eigentlich die israelische Gesellschaft darauf? Also ich krieg sozusagen hier über Freunde, über Bekannte mit. Was ich nicht mitbekomme, ist, wie wird in den Straßen darüber gesprochen? Also, dass Al Jazeera geschlossen wird, dass immer wieder Gesetze alle möglichen Freiheiten und eben auch die Pressefreiheit auszuhebeln drohen. Der Vorwurf von der israelischen Seite, von der Regierungsseite war ja, Al Jazeera ist sozusagen das Sprachrohr des Terrorismus. Gehen die Israelis da mit oder gibt es auch Stimmen dagegen? Gibt es Empörung?
Also ich glaube, wenn man sich die israelischen Medien anschaut, dann spaltet es sich in zwei Themenbereiche. Solange man sich quasi die innerisraelische Debatte auch über den Zustand der Demokratie und die Rolle der Gerichte und so anschaut, können israelische Medien sehr kritisch sein. Und gerade wenn es um Gesetzesvorschläge geht, wo die Regierung plant, den öffentlich-rechtlichen Sender zu privatisieren und so, da wird sich auch hart darum gestritten. Selbst für den öffentlich-rechtlichen Sender geht es ja um das eigene Überleben. Und dann gibt es die Berichterstattung über den Gaza-Krieg, wo der Großteil der israelischen Medienlandschaft eine ganz bestimmte Perspektive einnimmt, die sich sehr auf die Sicht, auf die militärische Sicht, auf die Berichte über Soldaten im Einsatz bezieht und im Grunde das Leid der Palästinenser, die humanitäre Krise in Gaza, die Hungersnot entweder ausblendet oder in Frage stellt. Die harmlosere Seite davon ist, wenn dann quasi darüber gestritten wird, ob die Hungersnot in Gaza erfunden ist oder nicht. Und die krassere Seite davon ist, wenn, wie zum Beispiel bei dem Pro-Bibi-Kanal 14, ganz offen zu Vertreibungen bis hin zu Massenmord aufgerufen wird. Dazu muss man sagen, dass es auch einen Teil der israelischen Medien gibt, besonders zum Beispiel Haaretz, die älteste israelische Tageszeitung, die sehr ausführlich über Gaza berichtet und auch über das Leid der Palästinenser und auch kritisch gegen die eigene Regierung, die in Israel aber von relativ wenigen Leuten gelesen werden, die ihre Bedeutung eher darüber entfaltet, dass sie quasi von der internationalen Presse und auch von uns natürlich sehr, sehr viel beachtet werden.
Haaretz ist im Prinzip ein ganz guter Link zu unserer letzten Frage, die, also ich sage unser, weil ich weiß nicht, ob du es schon weißt, Felix, wir stellen in diesem Podcast fast immer die gleiche Schlussfrage, nämlich die nach der Linken. Also auf die Gefahr hin, eine desillusionierende Antwort zu erhalten, was macht die Linke in Israel?
Puh, schwierige Frage. Das ist eine komplexe Antwort. Aber wahrscheinlich das, was die Linke gerne macht, sie ist extrem gespalten. Es gibt eine wachsende Zahl von Leuten, die massiv den Krieg kritisieren in der Linken, die auch B'Tselem zum Beispiel, die als Menschenrechtsorganisation jüngst einen Bericht veröffentlicht hat, der heißt Unser Genozid, die sich mittlerweile offen hinstellen und sagen, was in Gaza passiert ist, Genozid. Und es gibt einen großen Teil der Linken, die mit Blick auf die Palästinenser, den Gaza-Krieg nach dem 7. Oktober sehr nationalistisch geworden sind und die aus diesem Nationalistischen auch nicht wirklich rausfinden und vielleicht auch, solange der Krieg weitergeht, nicht wirklich rausfinden können.
Das ist keine sehr hoffnungsvolle Antwort, aber wir provozieren es ja in gewisser Weise auch mit dieser letzten Frage. Leider viel zu oft. Vielen Dank, Felix, für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich danke außerdem Daniel Fromm für die Produktion und Chanset Itzpina für die redaktionelle Betreuung. Bei Lob, bei Kritik, bei Anregungen schreibt uns gerne an fernverbindung@taz.de. Liked und teilt die Folge gerne mit euren Bekannten, mit Familienmitgliedern, mit FreundInnen. Und wir freuen uns besonders über Unterstützung über TAZ-Zahl-Ich, dem freiwilligen Bezahlmodell der TAZ. Denn damit könnt ihr sicherstellen, dass wir Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Nächste Woche begrüßt euch dann an der gleichen Stelle meine Kollegin Anastasia Zernelli. Bis dahin, alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der taz.